und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Ich starte diese Folge mit einem Hinweis. Im Januar startet mein Online-Programm Rein in den richtigen Job in die nächste Runde und es gibt begrenzte Plätze, die wir ab jetzt vergeben. Das heißt, wenn du interessiert bist, dann schaue dir unbedingt die Informationen zum Programm an. Du findest sie über den Link in den Shownotes oder aber auch auf meiner Webseite und dann hast du dort auch die Möglichkeit, dich für ein unverbindliches Vorgespräch anzumelden, in dem wir schauen können, ob wir zueinander passen, ob das Programm für dich das Richtige ist. Und bei einer Buchung bis Ende diesen Jahres gibt es außerdem noch 100 Euro Rabatt. Bei mir gibt es genau 14 Plätze. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, lohnt es sich wirklich, sich zeitnah bei mir zu melden. Ich freue mich, dich kennenzulernen, wenn du Interesse hast. Ansonsten habe ich jetzt eine ganz tolle Podcast-Folge für dich, wieder mit einer Umstiegsgeschichte, und zwar die von Alisa Stolze. Alisa ist mit einem Traum ins Berufsleben gestartet. Und zwar wollte sie Musical-Darstellerin werden. Sie hat das auch gemacht und kurze Zeit, nachdem sie ihre Ausbildung angefangen hat, hat sie sich ihren Fuß gebrochen. Und ja, du kannst dir vorstellen, was das für sie bedeutet hat. Sie hat trotzdem an ihrem Traum festgehalten, hat 8 Jahre lang darauf hingearbeitet, bis sie ihr Ziel erreicht hat und kurze Zeit später festgestellt hat, das ist es doch nicht. Wie Alisa sich aus dieser Situation herausgeholt hat, was sie heute macht und was sie über berufliche Erfüllung und vor allen Dingen den Weg dorthin denkt, das erfährst du in dieser Folge. Ich freue mich, wenn du wieder in dich hineinspürst und schaust, was resoniert mit dir, was sagt das über dich aus, welchen Themen könntest du noch weiter folgen in deinem Leben, in deiner Umstiegsgeschichte ins B. Und ja, freue mich, wenn du auch in dieser Folge wieder viel für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir viel Freude dabei, deine Janike. Alisa, herzlich willkommen. Schön, dass du heute zu Gast bist bei mir hier im Podcast Endlich erfüllt arbeiten. Ich würde gerne mit einer Frage starten an dich, und zwar, was bedeutet für dich berufliche Erfüllung?
Was bedeutet für mich berufliche Erfüllung? Da gehen wir direkt in die Vollen quasi. Für mich bedeutet berufliche Erfüllung ganz klar ganz viel Freiheit. Ganz viel Freiheit, eine große Breite an Aufgaben, viel Kreativität, großes Spektrum, viel ausprobieren zu können und tatsächlich auch mit meiner Familie arbeiten zu können. Also ich habe das große Glück, dass ich mit meinem Schwager und mit meinem Mann zusammenarbeiten kann, und auch in dem Netzwerk, in dem ich arbeite, sind das auch wieder Familienkonstellationen an verschiedenen Stellen, und das rundet es nochmal so richtig ab.
Du bist ja mit dem festen Wunsch ins Berufsleben gestartet, Musical-Darstellerin zu werden. Wie ist dieser Wunsch bei dir entstanden?
Ja, das ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Das liegt bei uns in der Familie. Und wir haben da alle so ein gewisses Talent. Wahrscheinlich, darf man das jetzt so über sich sagen? Wahrscheinlich schon. Das ist wahrscheinlich okay. Wir haben wahrscheinlich alle so ein gewisses Talent. Aber meine Oma, die ich auch wirklich sehr, 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 sehr geliebt habe, die hat auf mich aufgepasst, als ich klein war. Und in meiner Erinnerung war es tatsächlich so, dass mein Vater mich da jeden Tag vorbeigebracht hat. Das stimmt, glaube ich, gar nicht. Ich war da vielleicht höchstens einmal die Woche. Aber immer, wenn ich bei Oma war, gab es gebratene Nudeln mit Ketchup. Es gab Rosinen, die ich aus der Schublade klauen durfte. Und wir saßen den ganzen Vormittag am Klavier. Das hat den Opa schon manchmal ziemlich genervt. Am Klavier, und Oma hat mit mir gesungen. Weil Oma war Opernsängerin gewesen. Vorm Krieg, muss man sagen. Danach ist er abkommandiert worden von Opa in Laden hinterm Tresen. Und ich konnte alle Lieder auswendig. Wahrscheinlich bevor ich richtig sprechen konnte. Bis auf "Muss sie denn zum Städel hinaus?" Und das kann ich immer noch nicht. Und es hat mich aber so geprägt. Ich fand das so großartig. Ich konnte mir einfach gar nichts anderes vorstellen. Und jetzt muss man auch sagen, eigentlich könnte man ja fragen, warum denn dann nicht Operngesang? Ich bin relativ früh auch gestartet mit Tanz und naja, Schauspiel, Unterricht nicht so wirklich, aber das spielte immer mit rein. Und für mich war das wirklich die perfekte Kombination. Und ich habe gesagt, ich mache gar nichts anderes. Das ist es.
Und hast du es umgesetzt?
Ja, ich habe es umgesetzt. Das hat sehr lang gedauert. Ich habe sehr lang dran gearbeitet. Ich wurde nach dem Abitur, bisschen durchgedrückt wurde von meinen Eltern. Ich hätte es am liebsten schon gar nicht gemacht, das Abitur. Aber ich habe Abitur dann noch gemacht. und bin schon vorm Abschluss aufgenommen worden in eine Musicalschule, in eine Privatschule allerdings. Es gibt so einige Privatschulen und einige staatliche. Und ich war in München an der Privatschule aufgenommen und habe mir dann aber nach einem Monat direkt beim Tanzen den Fuß gebrochen. Und den habe ich mir so blöd gebrochen und auch noch mein Großzehengrundgelenk geprellt, dass ich da dann eine Arthrose entwickelt habe und es wurde auch erst nicht erkannt und hat sich dann verschleppt. Und dann hatte ich einen recht langen Weg noch vor mir, wo ich immer wieder mit dieser Verletzung gekämpft habe, wo ich erst auch gar keine Unterstützung bekommen habe von Ärzten zum Beispiel. Da hieß es, ah, da kann man nichts machen, das ist jetzt einfach durch, vielleicht nicht so viel laufen, vielleicht sitzen sie lieber und so weiter. Und habe mich dann so über ein paar Jahre gehangelt mit Nebenjobs, meistens im Verkauf, ne, da der Tresen von der Oma grüßt da wieder, meistens im Verkauf und habe dann nebenbei Privatunterricht genommen, vor allen Dingen im Gesang, bis ich dann 2008 nochmal in Hamburg angefangen habe. Und da habe ich es durchgezogen, habe meine Musical-Ausbildung abgeschlossen.
Über wie viele Jahre reden wir hier?
Wir reden dann insgesamt über 8 Jahre.
Boah.
Also es war wirklich lang, das war wirklich lang und ich habe zwischendurch immer wieder versucht, vernünftig zu sein oder so und mir das aus dem Kopf zu schlagen. Also ich habe Abzweigungen genommen und habe geguckt, dass ich in Kiel studiere, was eigentlich auch, das war jetzt auch nicht so verkehrt, das war dann Phonetik und Skandinavistik, ne, im Nebenfach, das war eigentlich okay, aber das war einfach nicht das und ich musste mir dann auch erst an einem Bühnenausgang, damals in Hamburg bei Mamma Mia, da fand ich eine Darstellerin ganz besonders toll. Die hat so toll gesungen, die hatte so einen coolen Style. Nicht so opernmäßig, aber auch nicht so quäkig musicalmäßig. Da habe ich gesagt, boah, so wie die, so will ich auch singen können. Und die habe ich mir geschnappt, die hat mich unterrichtet, die hat mich dann weitergeschickt zu ihrer Lehrerin und dann konnte ich super gut und auch sogar ein bisschen mit Vorsprung einsteigen schließlich in die 3-jährige Ausbildung und habe dann auch tatsächlich nochmal 3 Jahre gemacht. Hätte sogar auf 2 verkürzen können, aber habe dann gemerkt, nee, das ist schon schön. Ich habe vielleicht hier und da jetzt sehr viel gelernt zwischendurch, aber ich konnte die 3 Jahre dann irgendwie doch nochmal gebrauchen. Also ja, 8 Jahre.
Was hat dich dazu veranlasst, trotz der Stimmen vielleicht auch, die dich in Richtung Sicherheit bewegt haben, an deinem Traum festzuhalten?
Mir kam jetzt zuerst in den Kopf purer Irrsinn oder Wahnsinn oder Bauchgefühl. Ich habe damals einfach überhaupt gar keine andere Möglichkeit gesehen für mich. Und rückblickend war das auch sehr irgendwie politisch oder das hing auch stark damit zusammen, wie ich arbeiten wollte. Und ich konnte es mir einfach nie vorstellen, 9-to-5 irgendwo in einem Unternehmen und in einer Firma zu arbeiten damals und so, na, ich habe mir das so ein bisschen unaufregend auch vorgestellt und ich wollte mehr Freiheit und mehr Glitzer und ich wollte auf jeden Fall mit diesen Talenten arbeiten. Ja, das war einfach das Einzige. Ich habe es versucht, was anderes zu sehen, aber das war, man kann es vielleicht andersrum beschreiben, es war immer die Schwäche, dass ich musste da immer wieder hin zurück. Es war stärker als ich.
Hat es sich gelohnt, diesen Weg durchzuziehen?
Ja, es hat sich 1000%ig gelohnt, auf jeden Fall. Wir sprechen uns jetzt ja, weil ich inzwischen auch schon wieder umgestiegen bin und ich bin ja dann auch glücklich umgestiegen und bin jetzt noch mehr happy als vorher. Ich würde trotzdem sagen, Musical-DarstellerIn ist der beste Ausbildungsberuf, den man für alles machen kann. Denn auch wenn ich dann inhaltlich für alle neuen Aufgaben viel, viel nachholen muss und auch kulturell zum Teil sehr im Schock war, hat's mich doch perfekt vorbereitet auf alles. Ja, fake it till you make it irgendwo. Diese Fähigkeiten, irgendwo aufschlagen zu können, etwas präsentieren zu können, etwas strukturieren zu können, sprechen zu können, sagt sie an der Stelle, die kann man immer wieder gebrauchen und das möchte ich nicht missen.
Du hast dann ja auch in dem Job als Musical-Darstellerin gearbeitet. Wie sah das bei dir aus?
Bei mir sah das konkret so aus, dass ich direkt nach der Ausbildung gestartet bin in ein Engagement mit AIDA Cruises. Die gehörten damals zu meiner Ausbildungsschule, Seelife Tivoli, und bin da auf Weltreise oder zumindest erstmal auf Karibikreise gegangen, habe den Atlantischen Ozean überquert und war 2x3 Monate an Bord und habe dort im 14-Tage-Rhythmus immer wieder 13 Shows abgespult. Das waren vor allen Dingen so gemischte Shows, also kein Musical, also nicht, sag mal, hier, wir haben König der Löwen gespielt dann oder wie man sich das so vorstellt, dann Mamma Mia und dann Cats. Nee, das waren Shows, die waren speziell designed für AIDA, für die Bühnen, die wir auf den verschiedenen Schiffen zur Verfügung hatten, auch für das Publikum. Und da waren viele so Kracher drin, ne? Also Schlager und sehr bekannte Musical-Songs. Und die wurden dann immer wieder gemischt zu eigenen Stories und dort als eigene Produktionen auf die Bühnen gebracht. Und da bin ich dann erstmal mitgefahren. Zurück an Land, muss ich allerdings sagen, hat sich herausgestellt oder auch schon an Bord hat sich herausgestellt, dass, obwohl ich das wusste, man weiß das vorher, dass mir die örtliche Einschränkung, also irgendwo ganz anders sein zu müssen, lang am Stück, entweder an Bord oder eventuell für ein Engagement in einer anderen Stadt und dafür immer wieder umziehen zu müssen und dann damals meine Wahlheimat Hamburg verlassen zu müssen, dass mich das sehr gestört hat, dass ich das als großen Freiheitsentzug empfunden habe, mehr als ich es mir hätte vorstellen können. Und es war auch mit Beziehung sehr, sehr schwierig. Von daher habe ich dann schnell ein, naja, angrenzendes Engagement angenommen und habe in der Audiodeskription im Fernsehen ausgeholfen. Und damit war meine Musical-Karriere dann auch schon wieder beendet, muss man sagen.
Ich stelle mir das so frustrierend vor, aber du beschreibst es anders und ich bin gespannt, wie du das gleich erzählen wirst. Ich stelle mir das so frustrierend vor, wenn ich 8 Jahre lang auf ein Ziel hinarbeite und dann dort bin und dann merke, oh, irgendwie ist der Preis hier zu hoch, den ich zahle. Wie hast du das erlebt?
Ja, es war nicht so frustrierend, tatsächlich. Es war eher ein bisschen blöd, weil das war ja mein großer Traum. So, also frustrierend ist irgendwie nicht das Richtige, weil diese acht Jahre, die habe ich trotzdem sehr gern gemacht und auch meine Nebenjobs im Verkauf, die ich dann zwischendurch immer wieder hatte, um mich über Wasser zu halten, da hatte ich auch das Gefühl, dass die mir durchaus was gebracht haben, nur ich stand dann so ohne Traum da. Ich bin zwar zuerst ja dann Richtung Fernsehen gegangen und das fand ich dann noch cooler, da hatte ich noch mehr Purpose. Da hatte ich das Gefühl, ich bin hier nicht ganz so austauschbar, es ist nicht ganz so egal, es ist nicht nur Entertainment, jetzt mal mit Gänsefüßchen, ne? Entertainment hat natürlich auch seinen Wert, aber ich hatte dann damals beim Fernsehen das Gefühl, da tun wir was für die Inklusion, das ist irgendwie größer, das ist ein besserer Purpose. Von daher ging das, aber es war schon einfach blöd, so ohne diesen Traum dazustehen, denn bis dato hat mich das immer geführt. Also die Arbeit rückblickend war nicht das Frustrierende, sondern es war einfach so ein bisschen, plötzlich fand ich mich in so einer Position wieder, wie vielleicht auch andere MitschülerInnen damals, die gesagt haben, ja, keine Ahnung, ich bin 2 Jahren Schule vorbei, werde ich halt Lehrer. Okay.
Vielleicht nochmal für alle, die sich in dem Feld noch nicht so gut auskennen oder nicht genau wissen, was du damals gemacht hast. Wie würdest du den Job, den du da beim Fernsehen gemacht hast, nochmal genauer erklären?
Ja, das war cool. Das war ein cooler Job. Denn wir haben dort Arbeit geleistet für blinde und sehbehinderte Personen. Ihr habt es vielleicht zu Hause schon mal erlebt. Da gab es einen kleinen Bug. Ich meine, das war bei Samsung-Fernsehern. Wenn ihr den Tatort geguckt habt, habt ihr euch vielleicht mal gewundert oder die Oma hat sich beschwert, das hat mir eine Zeit lang, dass das, was die Oma da sehen kann, dass ihr das nochmal einer erzählt. Also zum Beispiel beim Tatort, er zieht die Pistole raus, der Lauf der Pistole glänzt, seine Hand zittert. Ja, das war der zweite Tonkanal. Es gab tatsächlich einige Geräte, bei denen war der zweite Tonkanal per Default eingestellt. Und es ging darum, dass einfach das, was man sehen könnte im Film, dass das an den passenden Stellen, an den richtigen Lücken nochmal beschrieben wird, damit gerade bei so sehr identitätsstiftenden Sendungen wie Tatort, dass da Teilhabe und Inklusion möglich ist. Und diese Formate mit vorproduzierten Filmen, dass die auch audiodeskribiert wurden, dass man also den zweiten Tonkanal eigentlich auswählen kann extra als musikeingeschränkte Person. Das gab es schon, also für vorproduzierte Formate gab es das schon. Nur das gab es noch nicht für Live-Sendungen. Und da kam eine österreichische Crew und hat die Agentur angesprochen, mit der ich damals auch ganz locker, wie sagt man, verbunden war. Die haben Personen gesucht, die das eben für Live-Shows machen können. Ich habe mich beworben und habe den Job gekriegt. Das war eine erfolgreiche Audition. Und wir sind dann mit zum Beispiel Wetten, dass mitgereist oder waren beim Echo oder ganz oft beim Fernsehgarten oder mein Liebling, der Eurovision Song Contest. Und haben dann immer beschrieben, wussten natürlich vorher, wo sind Lücken im Stück, ja, wo sind Lücken im Song, wo können wir vielleicht mal die Kiwi ein bisschen runterdrehen, wo kann man mal den Lanz ein bisschen runterdrehen, und haben dort Informationen mit eingestreut, sodass auch die blinden, ja, MitbürgerInnen am nächsten Tag sagen können, ich weiß ganz genau, was der gemacht hat, als er die Flaschen in den Automaten geworfen hat, oder das muss ja ein Bombenkleid gewesen sein, oder diese Bühnentechnik mit dem Wassergraben ringsum, das ist ja wohl irre, so dass sie einfach da nicht außen vor bleiben. Das war cool.
Hört sich aber auch so an, als ob du wieder mitreisen musstest und nicht das Maß an Freiheit hattest, was du dir ja eigentlich gewünscht hattest. Oder hast du es anders erlebt?
Das habe ich ein Stück weit anders erlebt, weil diese Engagements oder diese Einsätze immer relativ kurz waren. Das bedeutete für mich nur, dass ich zum Beispiel am Wochenende 2 Tage unterwegs war oder vielleicht höchstens mal 3 Tage oder etwas fand sogar in Berlin dann bei mir statt. Inzwischen war ich nach Berlin gezogen. Und es handelte sich dann nicht um 3 Monate auf See oder einen Jahresvertrag irgendwo im Theater in Hintertupfingen, was mich ja, Gott sei Dank, dieses Schicksal hat mich ja nie ereilt, muss ich sagen. Da war ich ganz dankbar. Das habe ich erfolgreich abgewendet.
Es kam dann ja irgendwann dazu, dass aufgrund eines Zerwürfnisses dein Job bei der Agentur auch weg war. Wie war es dann für dich, als alles weg war? Alle Pläne dahin?
Ja, es war richtig schlimm. Also das war erstmal richtig schlimm. Also dann war ja wirklich Traum, so Traum und Aufsatteltraum waren weg. Wenn ich jetzt zurückdenke, muss ich aber sagen, ich bin da wahrscheinlich relativ hart im Nehmen. Ich habe das erst im Nachhinein dann geschnallt, dass das so ganz weg war. Ich war in dem Augenblick geschockt und ja, habe versucht, mir einen neuen Traum zu suchen. Ich hatte Glück, denn der kam relativ schnell. Ich hatte bei meinem Mann und bei meinem Schwager die vor allen Dingen Teamstrukturen, Teamcoaching, also wer es da draußen kennt, Scrum und agiles Arbeiten, unterrichtet haben schon und gecoacht haben, begleitet haben. Dort habe ich mich als Reviewer hergegeben, um einfach mal zu gucken, das ungebleichte Ohr, kann das noch was damit anfangen, was die beiden da so erzählen? Und das fand ich unglaublich spannend. Das fand ich super spannend. Ich war bei den Trainings vom Scrum-Erfinder, war ich dann auch mit dabei. Der kam damals immer zu meinem jetzigen Netzwerk, wo ich mitarbeite, und hat für uns, sage ich mal schon mal, für uns die Trainings gegeben. Der war so sympathisch und so nahbar und offen und so spannend, interessant. Und das ganze Netzwerk war so klasse. Und als sie dann jemanden gesucht hatten, der ein bisschen unterstützen kann mit Teamarbeit, also mit Edu-Scrum in den Schulen, da war ich echt Feuer und Flamme. Ich hatte vorher bei einem Training beobachtet, also man muss sich das so vorstellen, ich als Musical-Darstellerin. Ich, natürlich wusste ich, dass ich auch was kann, aber ich habe mich immer sehr als Legastheniker in der richtigen Welt gesehen, so, ne, nichts Ordentliches gelernt. Und das hatte ich immer so gefühlt. Es geht auch einigen Kolleginnen, glaube ich, so, dass man immer ein bisschen dachte, oh, die da in den Firmen, die machen die richtigen Sachen und so, die haben das mit dem Leben so richtig drauf. Und das Spannende war aber, als ich in das eine Training reinkam, wo dann kurz vorm Training so ein bisschen Yoga gemacht werden sollte. Also man würde eher sagen Mindfulness. Ne? Mein Mann hatte das so, also mein jetziger Mann, damals noch nicht, hatte das so strukturiert, dass es eher dann so ein bisschen ging um Sitzen und Aufrichten und Atmen und die Mitte finden und dafür mal die Augen schließen. Und das fiel den TrainingsteilnehmerInnen so schwer. Und die waren so unglaublich verkeilt und irgendwie krampfig und so irgendwie so unglücklich und so unzufrieden. Und dann dachte ich, boah, hier kannst du, hier gibt's wieder was zu machen. Hier gibt's was zu holen, hier gibt's Purpose. Da kann man was dran drehen. Was ist bei diesen Menschen passiert zwischen, sie waren mal ein Kind und dann kommt Ausbildung und dann kommt Berufsleben und dann sind sie so verkeilt. Was kann man da machen? Wie kann man Arbeit hier schöner und besser machen? Und da hatte ich dann, Gott sei Dank, ziemlich schnell meinen neuen Purpose. Und rückblickend war es schrecklich, ja. Aber ich bin da gut durchgekommen.
Was glaubst du, ist bei diesen Menschen passiert zwischen Kindheit und Ausbildung und Arbeit?
Ja, wir lernen so unglaublich viele Regeln. Na, ich habe das auch bei mir beobachtet, wenn es irgendwo um ein eigenes Comedy-Programm zum Beispiel ging, auch auf der Bühne, dann war ich total frei, denn es gab keine Regeln, an die man sich theoretisch halten könnte. Aber wir werden ja an so vielen Stellen schon eingeschränkt und eingenormt und es gibt immer die richtige Lösung und man kann so gut daneben liegen, dass, glaube ich, unheimlich viele Leute vorsichtig werden. Ich hatte dann am Anfang EduScrum, also gerade dieses Team-Rahmenwerk für LehrerInnen oder fürs Unterrichten und für Lernende und Lehrende unterstützt in Deutschland. Und das Tolle daran war, dass immer ein Projekt und so eine Vision, ein Nutzen hinter dem Lehrstoff zurückgebracht wurde. Es wurde immer erklärt, warum ist es wichtig, auch in eurer Welt. Und dann wurde ein Projekt quasi ausgerufen mit einigen Akzeptanzkriterien. Und mit Hilfe dieser Akzeptanzkriterien haben die Schülerinnen und Schüler in Teamarbeit komplett frei, selbstgesteuert, nur mit leichter Unterstützung von den Lehrkräften, im Endeffekt ihren Klausurstoff vorbereitet. Aber es ging zurück in eine viel freiere Form, in einen diverseren Rhythmus, in ganz andere Möglichkeiten, kreativ zu sein. Man muss nicht nur schreiben, man kann auch was zeichnen. Man muss es nicht jetzt machen, es kann auch später sein. Ja, also da war so viel mehr Raum. Und ich glaube, das fehlt vielen, die, also ich bin jetzt 40, vielen, die auch noch zu meiner Zeit und ein bisschen danach in die Schule gegangen sind und in die Ausbildung gegangen sind. Ich denke, wir wurden sehr stark eingenormt. Und je nach Naturell braucht es eine ganze Weile, bis man dann aus dieser Einnordung und Einnormung wieder rauskommt.
Was glaubst du, warum bist du nicht so sehr eingenordet gewesen wie möglicherweise andere?
Oh. Ja, ist das wieder, ich weiß nicht, mir liegt wieder auf der Zunge, wahrscheinlich einfach wieder verrückt, viel mit der Oma noch viel gesungen, Kinderchor, getanzt. Ich glaube, ich bin im Positiven, wie vielleicht aber auch dann teilweise im Negativen, nicht so schnell erwachsen geworden. Oder wenn man erwachsen als eingenormt sieht, ne? Und ich habe mir dann durch die Bühne, auch wenn das für mich seine Grenzen hatte, ich glaube, für die Bühne war ich dann sogar manchmal irgendwann auch zu ernst. Aber trotzdem hatte es natürlich so was Leichtes, sich erhalten. Und zumindest auch nach dem Gymnasium bin ich nicht noch tiefer in eine Strenge reingegangen, obwohl bei uns starke Disziplin herrschte. Aber es war immer Disziplin. Und dann ging es ganz viel darum, wieder etwas aus sich hervorzulocken und auszugraben. Und da hatte ich einen echten Vorteil.
Jetzt hast du ja den Einstieg in die Scrum-Welt eher zufällig gemacht. Was glaubst du, wie wichtig ist der Zufall für die eigene berufliche Entwicklung und was braucht es, um den richtigen Zufall oder die richtigen Optionen dann auch wirklich ergreifen zu können und zu erkennen?
Dazu braucht es bei den meisten, das ist blöd, weil ich kann eigentlich noch nicht mal behaupten, dass ich selbst richtig gut darin bin. Ja, vielleicht hätte ich in diesen 8 Jahren, in denen ich gewartet habe auf das Abschließen meiner Musical-Ausbildung, vielleicht sind mir 50 richtig gute Gelegenheiten schon durchgeflutscht. Und ich bin nur mit Scheuklappen durch die Welt gelaufen. Deswegen, ich würde zwar sagen, ganz viel ausprobieren und viel machen und sich viel angucken. Und darin war ich aber die ersten 8 Jahre mindestens auch nicht gut. Auch nicht gut. Ich brauchte erst dann so diesen, ja, das Ankommen ganz unten. So nix Traum, nix mehr übrig. Ich nur noch am Verkaufen von Koffern. So, ja, hervorragend. Morgens zu Karstadt watscheln, Promo-Job machen, sehr schön. Das brauchte ich erst, um wieder offener zu werden für andere Möglichkeiten. Das ist so blöd. Ne? Wir sind oft ganz, ganz vernagelt, schier vernagelt. Wahrscheinlich braucht man diese Augenblicke, wo man erstmal keinen anderen Ausweg so richtig hat. Und ich merke es auch jetzt oft noch, bevor nicht, ich sag mal, bei uns geht's mit Aufträgen ja auch mal hoch und runter, bevor nicht echt eher eine kleine Flaute kommt, bin ich nicht so schnell an den neuen Produkten und Gelegenheiten dran. Das ist einfach so. Aber wenn es jemand schaffen würde da draußen, auf jeden Fall ja mehr ausprobieren. Und wenn man ans Ausprobieren gekommen ist, auf jeden Fall eine Weile dabei bleiben. Das geht jetzt vielleicht schon ein Stück zu weit, aber vieles hat sich für mich immer dann entfaltet, wenn ich an etwas Neuem, wenn ich es nicht gleich hingeschmissen habe, sondern auch wenn es sich erstmal komisch angefühlt hat, wenn ich es weiter durchgezogen habe. Und dann kamen echt die schönen Sachen. Selbst wenn man vielleicht denkt, oh, das ist nichts für mich oder hier bin ich nicht richtig, ne? Und das Bauchgefühl sagt so, das ist nicht, das heißt mein Platz, man weiß da nicht so ganz genau, ist es jetzt eher Angst oder ist es wirklich nicht mein Platz. Wenn dann nochmal einen Augenblick bleibt und es nochmal wagt, dann können total tolle Sachen passieren.
Was glaubst du, ist da wichtig zu unterscheiden? Weil es gibt ja so die Optionen oder die Wege, die einfach nicht für uns sind.
Ja.
Und dann gibt es auch so innere Glaubenssätze und Prägungen, die uns möglicherweise erstmal nur signalisieren wollen, das ist nichts für dich.
Richtig. Oh Mann. Ich glaube, man weiß das. Das ist aber eine Frage, die mich auch immer noch beschäftigt. Das muss man für sich erspüren. Ich glaube aber, man weiß das. Man weiß das. Nur, ich stelle mir die Frage manchmal auch noch. Und ich überliste mich dann damit, dass ich mich frage, was könnte schlimmstenfalls passieren? Und ich mache dann erstmal weiter und gucke, was sich noch ergibt. Und wenn das über längere Zeit, also auch wenn ich mich daran schon ein Stückchen gewöhnt habe, also ich rede jetzt nicht von 5 Jahren, aber nehmen wir an, ich gebe ein neues Trainingsformat und das fühlt sich erstmal komisch an und ich denke mir, das geht ja gar nicht, also so kann ich das nie wieder unterrichten. Und ich versuche es dann noch 2-mal und gucke, dass ich es ein bisschen verbessere, immer Stück für Stück, dann fühlt es sich entweder besser an oder ich merke echt, nee, das wird hier nichts mehr. Und dann kann man es ja auch wieder zurückdrehen oder sich umentscheiden. Ich weiß von mir, dass ich es eigentlich weiß. Und manchmal muss ich dann einfach noch einen Augenblick dranbleiben, um das ein bisschen fein zu tunen. Macht das Sinn?
Ja. Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung heraus, dass man sowas ganz gut erkennt, wenn man mal sich in diesen Momenten reflektiert. Also wenn du sozusagen in einer Situation bist, hast das Gefühl, das ist es hier irgendwie nicht, dann nochmal nachzuspüren. Was ist mit deinem Atem? Wie drückt sich das körperlich aus? Also wenn wir merken, der Körper verkrampft sich total, der Atem wird ganz flach, ja, vielleicht kommt Angst hoch, Wut, keine Ahnung, irgendeine starke Emotion, dass wir dann erstmal schauen, wie wir uns regulieren können. Ja, das sind häufig so Anzeichen dafür, dass etwas Altes in uns wirkt. Und wenn wir uns dann regulieren und das Gefühl verschwindet, dann kann es den Weg frei machen. Wenn wir aber dieses starke Gefühl nicht haben und es einfach sich unstimmig anfühlt, wir aber sonst ganz entspannt dabei sind, dann könnte es dafür sprechen, dass es einfach nicht der Weg für uns ist.
Mega. Jetzt habe ich was gelernt. Danke.
Du sagst heute, dass du dich befreiter und selbstbestimmter fühlst als damals auf der Bühne. Was ist für dich das Wertvollste an dieser Freiheit?
Das Wertvollste an der Freiheit für mich ist, dass ich mehr Talente noch leben kann von mir, die ich mitbringe. Und noch wichtiger, noch mehr Talente ausbilden kann als früher. Ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht und muss natürlich sagen, man kann sich vieles ja auch gestalten, ne? Und ich sage mal, nicht jeder Künstler, also gerade die, die es so richtig schaffen, ich glaube, die haben auch genügend Freiheiten und genügend Möglichkeiten, sich noch was Neues ranzuschaffen und noch viel von sich auszudrücken. Aber so, ich sag mal, auf meinem Talent- und Fleiß-Level kann ich jetzt viel mehr machen. Und ich schätze auch sehr die viele intellektuelle Arbeit. Und sie sagte, die viele intellente Arbeit, die ich jetzt mache. Nein, ich find's großartig, viel auch auf Dingen rumkauen zu können, neue Bücher zu lesen, es auszugraben, auszuhacken, dann mit dem Netzwerk und mit den KollegInnen und immer wieder zu schauen, wo gibt's denn was Neues, was ist jetzt spannend und was wäre hilfreich, was brauchst als nächstes. Und zumindest in meinem Dunstkreis damals war ich als Künstlerin eher ein bisschen, naja, natürlich musste ich auch einen Teil von mir reingeben, aber es gab oft schon eine Vorstellung von einer Rolle, ja, und wie was zu sein hat. Oft auch schon eine ziemlich starke Choreografie auch des Schauspiels, dass man es eigentlich nur noch reproduziert hat und musste irgendwie gucken, wie komme ich dann dahin, dass ich das genauso hinkriege, wie die vorher das immer doll gemacht haben. Und ich finde, dass ich empfinde das, zumindest so wie ich es jetzt erschaffen habe, muss man ganz klar sagen, das können andere auch sich viel besser machen, empfinde ich mich jetzt eben als breiter und deswegen freier. Und eine Sache ganz klar, es gibt auch viele Künstlerinnen und Künstler, oder es gibt Künstlerinnen und Künstler da draußen, die genug verdienen. Aber ganz viele von meinen Kolleginnen und Kollegen sind immer noch darauf angewiesen, auch einen Nebenjob zu haben oder ihre Ansprüche nicht so hoch zu fahren. Und dass ich viele Gelegenheiten jetzt habe, die man einfach mit einem ansonsten für Deutschland durchschnittlichen Gehalt erkaufen kann, das ist schon auch mega. Also wenn man ganz lange als Künstlerin so von der Hand in den Mund gelebt hat, dann weiß man das sehr zu schätzen, oder ich weiß das zumindest sehr zu schätzen. Muss aber auch sagen, ein großes Lob geht an dieser Stelle nochmal an meinen besten Freund, das ist der Valentino Karl. Der hat in der Nähe von Uelzen in einem Dorf, das heißt Eimke, hat er sich den, wie heißt denn das, Gasthof geschnappt und hat den mit seinem Freund ausgebaut zum Theater. Und die haben sich gesagt, hey, wenn ihr uns nicht regelmäßig castet und wir nicht genügend Kohle verdienen, dann machen wir unser eigenes Theater. Der hat das dann noch flott eingerichtet, die ganze Bühnentechnik haben die da eingebaut. Und die haben jetzt ihr erfolgreiches eigenes Theater. So geht's natürlich auch.
Hut ab, Respekt und von mir ebenfalls viele Grüße nach Uelzen oder in den Umkreis von Uelzen. Was würdest du sagen, Alisa, war die größte Lektion, die du in deiner beruflichen Laufbahn gelernt hast?
Mir kommt spontan das Durchhaltevermögen. Und ich glaube nicht, dass ich das von Anfang an so hatte. Also hätte ich andere Möglichkeiten gesehen, einen anderen Job auszuüben, schon damals, als ich auf dem Weg zur Musicaldarstellerin war, ne, meine 8 langen Jahre, dann hätte ich das sicherlich einfach hingeschmissen, naja, oder halt was Vernünftiges gemacht. Man kann das jetzt ja so oder so bewerten. Und auch jetzt immer wieder dran zu bleiben, langen Atem zu haben und irgendwo ein bisschen, na, ich weiß nicht, ob ich es leidensfähig sein nennen möchte, das ist eigentlich irgendwie so ein bisschen unschön, aber so ein bisschen durchhalten zu können, das ist die größte Lektion. Ich glaube, das hatte ich als Kind nicht.
Wenn du so auf die nächsten Jahre schaust, was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft?
Da wünsche ich mir, dass ich noch ganz viel Neues machen kann, noch ganz viel lernen kann. Ich wünsche mir, dass vor allen Dingen neue Formate, ich bin viel im Coaching und in der Beratung unterwegs und im Training, aber dass auch für uns neue Formate wie auch unser Podcast oder vielleicht dann einige Videoangebote, dass wir uns da noch ausbreiten können. Und ich wünsche mir noch ganz, ganz viele tolle Konferenzen. Das Schöne ist, dass so ein bisschen mein alter Job kommt so wieder rein, wo wir den Podcast produzieren oder wo wir Konferenzen organisieren. Und das liebe ich total. Bin sehr dankbar, dass ich auch inhaltlich viel arbeiten kann. Also dass jetzt nicht nur, naja, darf man das so sagen? Ja, ich mache das jetzt einfach mal so für mich, ne? Dass ich für mich nicht ahnungslos vorne stehe und muss immer gucken, okay, jetzt muss ich hier was moderieren und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, worum geht's hier, Autos? Sondern dass ich inhaltlich mitgestalten kann, dass ich aber auch die alten Themen mit moderieren können, Show auf die Beine stellen können, Podcast auf die Beine stellen können, dass das wieder reinkommt. Und davon wünsche ich mir noch mehr und noch mehr coole Formate.
Alisa, ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und wünsche dir, dass es genauso kommt, wie du es dir wünschst. Alles Gute für dich.
Dankeschön. Dankeschön.
Ich finde, Alisas Geschichte hat ganz deutlich gezeigt, dass auch wenn man lange, lange, lange Zeit investiert hat, um an ein Ziel zu kommen, dass man auch dann noch sagen kann, okay, und jetzt, wo ich dort bin, passt das Ziel nicht mehr. Es gibt einen Denkfehler, den viele Menschen an dieser Stelle machen. Das nennt sich offiziell den Sunk Cost Fallacy. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir haben so viel investiert, dass wir es jetzt nicht aufgeben dürfen. Übersetzt heißt das so viel wie die versunkenen Kosten. Das heißt, wir haben Geld, Zeit, Energie investiert, um an ein Ziel zu kommen oder etwas zu erreichen und merken jetzt, das ist es nicht. Hängen aber an dem, was wir investiert haben. Und dieser Gedankenfehler, der damit einhergeht, ist, dass wir immer mehr gutes Geld, gute Zeit, gute Energie hinterherwerfen, einfach nur, um das nicht umsonst gemacht haben zu müssen. Und was bedeutet das für deine berufliche Erfüllung? Wenn du weiter festhältst an einem Ziel, wo du merkst, das passt einfach nicht, du hast es dir anders vorgestellt, du hast dich in der Zwischenzeit verändert, deine Werte haben sich verändert, deine Anforderungen, Bedürfnisse haben sich verändert, dann wirfst du dem Geld, der Zeit, der Energie, die du investiert hast, noch mehr hinterher. Das heißt, du wirst noch mehr Zeit mit einem Thema verbringen, in einem Job verbringen, das eigentlich nicht zu dir passt. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Also es ist nicht so, dass ich diesen Konflikt nicht nachvollziehen könnte. Und deswegen hat mich auch Alisas Geschichte so begeistert, weil sie nicht lange gefackelt hat, sondern sie hat festgestellt, hey, ich bin zu lang weg von zu Hause, ich fühle mich zu unfrei, das ist es nicht, und hat sich dann umorientiert, neue Chancen ergriffen. Ich finde, Alisas Geschichte zeigt auch, dass wenn wir offen durchs Leben gehen, sich Chancen bieten, die wir dann vielleicht nur noch ergreifen müssen. Dafür ist es aber total hilfreich, wirklich aufgeschlossen und offen zu sein. Und auch das sagt sich so leicht. Und gerade wenn wir mit einer Situation hadern, das heißt, vielleicht haben wir viel investiert, kommen gerade aus einer anderen Situation, haben möglicherweise auch Angst, uns erneut in Anführungszeichen falsch zu entscheiden oder eine Entscheidung später möglicherweise zu bereuen, dann kann das sein, dass wir so gewisse Scheuklappen uns aufsetzen, um diesen Fehler nicht nochmal zu machen, um nicht wieder in diese Situation zu kommen. Und das kann uns möglicherweise davon abhalten, die richtigen und passenden Sachen für uns wahrzunehmen, die Chancen zu entdecken, die Türen zu verpassen, die sich uns öffnen. Wenn wir es aber schaffen, offen zu bleiben, dann werden sie sich zeigen, die Optionen, die für uns gut sind und passen. Vielleicht ist dafür ein wenig Selbstreflexion erforderlich. Hilft zumindest, das ist meine Erfahrung, wenn wir uns unsicher sind, vielleicht auch sehr begeisterungsfähig sind, uns dann wirklich auf das Richtige einzulassen, wirklich nochmal die Entscheidungskriterien, die uns beeinflussen in der Wahl dessen, was wir machen wollen, wirklich ganz bewusst zu hinterfragen, ganz bewusst zu bekommen, weil sonst werden wir von unterbewussten Entscheidungskriterien geleitet, die uns möglicherweise dann tatsächlich nicht an den richtigen Platz bringen. Das heißt, es braucht hier aus meiner Sicht eine Kombination aus Offenheit dem Ergebnis gegenüber und der Vorbereitung, also der Reflexion, was uns ausmacht, was wir wollen, was wir können, was uns interessiert, und aus dieser Selbstkenntnis dann heraus das Richtige für uns finden zu können, die richtige Option für uns ergreifen zu können. Ich hoffe, du hast aus dieser Geschichte einiges für dich mitnehmen können. Wie gesagt, im Januar startet mein Programm Rein in den richtigen Job in die nächste Runde. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich gern zeitnah bei mir. Lohnt sich aus mehreren Gründen. A, weil es begrenzte Plätze gibt und die Chance, einen Platz zu bekommen, einfach jetzt höher ist. Und B, weil es einen 100-Euro-Rabatt gibt für alle, die sich frühzeitig entscheiden, beim Programm dabei sein zu wollen. Also, Link findest du in den Shownotes, und dann freue ich mich, dich möglicherweise bald persönlich kennenzulernen. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche. Alles Liebe, deine Janike.